Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und in Déjà-vu-Geschichte gehen wir gemeinsam an die Wurzeln unserer Welt, auf dass wir diese mit neuen Augen sehen. Und damit willkommen zurück bei Gründungsmythen des Nationalismus. Im ersten Teil dieser Serie haben wir letzte Woche von der merkwürdigen und spätberufenen Nation Österreich und von ihren Mythen gehört. Wir haben auch darüber gesprochen, wie Nationen überhaupt entstanden sind. Erst als Idee und später als Staatsideal. Und das alles erst im 18. und 19. Jahrhundert. Heute wird es um, zumindest auf den ersten Blick, fast das genaue Gegenteil dieses so spätberufenen Österreichs gehen. Weil die Schweiz und ihre nationalen Mythen, da findet sich jetzt wirklich nicht viel Spätberufenes dran. Vielmehr baute das Selbstverständnis der Schweizerinnen und Schweizer seit Jahrhunderten auf große und uralte Mythen und Erzählungen auf, die sie daran erinnern, woher sie kommen und was sie zusammenhält. Bevor es damit gleich losgeht, aber noch ganz schnell Dank, wo Dank gebührt. Diese Serie wurde nur möglich durch die tollen UnterstützerInnen im Déjà-vu-Club. Für alle auf der Mitgliedsstufe ist Gründungsmythen des Nationalismus daher auch schon jetzt in seiner Gesamtheit zu hören oder zu bingen. Und du findest einen Link zum Club, wenn du das auch möchtest, in der Folgenbeschreibung oder auf ralfkrabuschnick.com/club. Sollte das aber nichts für dich sein, dann abonniere diese Show doch in der App, wo du sie gerade hörst, weil dann verpasst du die nächsten Teile auch garantiert nicht. Und damit ab in die Schweiz. In der Folge letzte Woche habe ich eine Sache sehr betont. Nationen sind nichts Uraltes und nichts schon immer Dagewesenes. Ganz im Gegenteil sogar, sie sind Erfindungen der Moderne, konkret des 18. und 19. Jahrhunderts. Eine Tatsache, die so unhinterfragte Normalität von Nationen heute ja umso beeindruckender macht. Und noch eine Sache haben wir in der Österreich-Folge schon bemerkt. Dass dieses Land doch eher eine Ausnahme in Bezug auf den Nationalismus ist. Sogar so sehr, dass man ernsthaft die Frage stellen kann, ob Österreich überhaupt eine Nation ist. Was ich letztes Mal ja auch getan habe. Das könnte in der Schweiz jetzt aber wirklich kaum unterschiedlicher sein. Weil im Gegensatz zu Österreich werden wir hier schon von frühester Zeit eine enorme Mythologisierung der Geschichte kennenlernen. Und das macht ja auch irgendwo Sinn, weil nur solche Mythen die multikulturelle und religiös fragmentierte Schweiz ja überhaupt zusammenbringen und über die Jahrhunderte auch zusammenhalten konnte. Die Schweiz wäre ohne sie kaum denkbar. Eine große Aussage, ich weiß. Wir werden uns also heute, wie immer in dieser Serie, oder sollte ich für die SchweizerInnen hier sagen, Serie, erstmal diesen Mythen widmen und uns ansehen, wie sie das Land schon seit dem 14. Jahrhundert geprägt haben. Im Anschluss wollen wir dann sehen, wie das zu den wissenschaftlichen Arbeiten über den Nationalismus passt. Weil immerhin behaupte ich ja ständig, der wäre ein so modernes Phänomen und im nächsten Atemzug nehme ich dich dann mit ins Mittelalter. Wir haben heute also einiges vor. Und damit ins Mittelalter. Weil konkret blicken wir 700 Jahre in die Vergangenheit, um das Jahr 1300. Und erneut war Daniel vom großartigen Podcast Heldendum so freundlich, mir diese erste so fundamentale Geschichte der Schweiz einzusprechen.
Es ist das Mittelalter und weite Teile der Schweiz sind von den Habsburgern kontrolliert. Aber natürlich, die Habsburger, das sind feine Leute. Die wollen nicht selbst in der Schweiz rumgammeln und setzen stattdessen Vögte ein, die vor Ort die Herrschaft für sie ausüben sollen. Nun begibt es sich in jener Zeit, dass einer dieser Vögte als besonders grausam bekannt war, ein gewisser Gessler in Uri. Und er kommt dort eines Tages auf die Idee, vor den Toren des Ortes seinen Hut auf ein Podest zu stellen und sogleich anzuordnen, dass jeder Passant, jede Passantin sich vor diesem Hut verbeugen müsse, um ihn und in Verlängerung den Habsburgern Respekt zu zeigen, versteht sich. Und das meint der Gessler auch verdammt ernst. Er stellt sogar einen Knecht ab, der neben dem Hut warten und überwachen soll, dass die Leute sich auch tatsächlich verbeugen. Nun begibt es sich zu der Zeit aber genauso, dass in Uri ein Mann lebt, der als noch sturer und eigenwilliger gilt als alle anderen. Ein Mann, der sich vor niemanden verbeugt und schon gar nicht vor einem Hut. Obendrein gilt er auch nur als bester Schütze weit und breit. Sein Name? Wilhelm Tell. Und so kommt es, wie es kommen muss. Der Wilhelm Tell spaziert eines Tages am Hut des Gessler vorbei, freilich ohne sich vor diesem zu verbeugen. Der abgestellte Knecht berichtet wiederum dem Vogt und er lässt Wilhelm Tell sogleich gemeinsam mit seinem Sohn zu sich zitieren. Gessler fragt den Tell, Herr Tell, erzählen Sie mir doch, warum haben Sie sich denn nicht vor dem Hut verbeugt? Darauf hatte Tell keine gute Antwort. Er hat nicht gewusst, dass man sich vor dem Hut verbeugen muss. Und überhaupt, er hat den Hut doch nicht mal gesehen. Es ist alles ein ganz großes Versehen, so versichert er. Die Erklärung genügt dem Gessler nicht recht. Und so wendet er sich an Tell und fragt, in einem awkward Themenwechsel, Herr Tell, ich höre, Sie sind der beste Schütze weit und breit. Stimmt das?
Ja, kann sein, meinte Tell.
Dann lassen Sie mich Ihnen doch ein Angebot machen. Eine Herausforderung, wenn Sie so möchten. Und wenn Sie bestehen, dann lasse ich Sie gehen und werde Sie nie wieder belästigen. Da wird Wilhelm Tell hellhörig. Er hat sich innerlich schon mit dem Kerker abgefunden. Und jetzt eine Möglichkeit, da unbeschadet rauszukommen? Nicht übel. Also fragt er den Gessler, was das denn für eine Herausforderung sei. Und der führt aus. Ganz einfach, Herr Tell. Ich lege diesen Apfel auf den Kopf Ihres Sohnes. Sie stellen sich da hinten auf die andere Seite des Platzes und schießen ihn ihm vom Kopf. Freilich, ohne den Jungen dabei zu verletzen. Wenn Sie das schaffen, sind Sie, wie versprochen, ein freier Mann. Sollten Sie sich aber weigern, werden Sie und Ihr Sohn noch heute sterben. Nun ist Wilhelm Tell zwar ein harter Kerl, aber so hart auf seinen eigenen Sohn zu schießen, wobei er hat auch keine andere Wahl. Also tut er, wie ihm befohlen. Er greift seine Armbrust und marschiert über den Platz. Auf der anderen Seite angekommen, zieht er einen Bolzen aus dem Köcher und steckt ihn hinter seinen Hut. Er nimmt einen zweiten Bolzen, spannt ihn in die Armbrust, zielt, Tell atmet tief ein und wumm! Er teilt den Apfel genau in der Mitte. Sein Junge ist unverletzt und der Gessler, der ist hellauf begeistert.
Ich bin hellauf begeistert, sagt der Gessler.
Aber sagen Sie mir noch eins. Wozu haben Sie den ersten Bolzen hinter Ihren Hut gesteckt? Daraufhin der Tell. Nun, Gessler, hätte ich mit dem ersten Bolzen den Apfel verfehlt, der zweite hätte Ihren Kopf mit Sicherheit getroffen. Der Gessler ist sehr erbost und lässt den Tell sofort festnehmen. Doch das Glück will Wilhelm Tell an diesem Tag noch nicht verlassen. Auf dem Weg in den Kerker muss er nämlich erst über den Vierwaldstättersee geschifft werden und während der Überfahrt kommt ein gar furchtbares Unwetter auf. Die Wachen befreien ihn von seinen Fesseln, sodass er mit dem Manövrieren des Bootes helfen kann. Und dabei schafft Tell es zu entkommen. Er gelangt ans Ufer und läuft von dort aus nach Küsnacht, denn er hat gehört, dass der Gessler dort am nächsten Tag erwartet wird. Und so wartet er, der Tell. Am kommenden Tag zieht der Gessler auch tatsächlich mit Gefolge über die sogenannte Hohle Gasse in Richtung Küsnacht ein. Und genau dort steht der Tell und er schießt den Gessler von hinten. Wilhelm Tell wird damit zum Tyrannenmörder und mit dem Tod Gesslers endet auch die Kontrolle der Habsburger über die Schweiz. Sie würde ein unabhängiger Staat werden und Tell wird ihr Nationalheld.
Ja, also, das ist doch mit Sicherheit die berühmteste aller Schweizer Mythen. Wobei Wilhelm Tells Geschichte eigentlich nur ein Teil einer noch größeren Erzählung ist. Weil genau in derselben Zeit geschah angeblich noch etwas. Vertreter der späteren Urkantone, Uri, Schwyz und Unterwalden, trafen sich da auf der Rütliwiese, hoch oben über dem Vierwaldstätter See, und schmiedeten eine Verteidigungsallianz gegen Habsburg. Und infolge des Mords an Gessler nimmt diese ganz schnell an Fahrt auf. In der gesamten Region bricht ein Aufstand gegen die Habsburger und ihre Vögte aus. Dieser Aufstand geht dann als Burgenbruch in die Geschichte ein und gipfelt knapp zwei Jahrzehnte später in der für die junge Eidgenossenschaft siegreichen Schlacht bei Moorgarten im Jahr 1315. Damit beginnt die Unabhängigkeit der Schweiz. Dieser Geschichtskomplex von Rütlischwur, Tell bis hin zur Schlacht bei Moorgarten bildet dann also auch die Basis des ersten Schweizer Gründungsmythos, der Befreiungstradition. Nun wäre das an und für sich ja nicht sonderlich außergewöhnlich. Viele Nationen blicken auf historische Mythen zurück, die in einer weit entfernten Vergangenheit spielen. Man denke an Deutschland und die Nibelungen oder gar die Varusschlacht. Was aber im Fall dieses Schweizer Befreiungsmythos doch anders ist, der wird sogar schon im Mittelalter selbst rezipiert und seitdem eigentlich ziemlich durchgehend weitergetragen. Und nun ja, es ist ja auch eine verdammt gute Geschichte. Sie hat all die Elemente, die wir Menschen an Geschichten so schätzen. Eine krasse Heldenreise mit guten Guten und so richtig bitterbösen Bösen. Erstmals belegt ist diese Geschichte um den Rüdelspur und den Tell dann also auch schon im Jahr 1470. Und von da an greifen Menschen sie, wie gesagt, immer wieder auf. Ihre endgültige und daher bis heute bekannte Form nimmt die Geschichte dann so in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts an. Das war im Chronicum Helveticum von einem gewissen Egidius Tschudi. Und auch da endet die Rezeption nicht. Der große Schweizer Geschichtsschreiber Johannes von Müller beschreibt die Geschichte Ende des 18. Jahrhunderts dann erneut. Und kurz darauf erreicht sie durch Schillers Werk erstmals ein echtes Massenpublikum. Friedrich Schiller, der legt den Verschwörern da auf der Rütliwiese auch erstmals Worte in den Mund.
Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern, in keiner Not uns trennen und Gefahr. Wir wollen frei sein und die Väter wahren, eher den Tod als in der Knechtschaft leben. Wir wollen trauen auf den höchsten Gott und uns nicht fürchten vor der Macht der Menschen.
Damit ist der Mythos endgültig in die Schweizer Seele eingebrannt. Würde da nicht langsam ein Problem deutlich werden? Unter den Schweizer Historikern des späten 19. Jahrhunderts setzt sich nämlich doch langsam die schmerzhafte Erkenntnis durch, dass es eigentlich gar keine so richtigen historischen Belege für diese Geschichten gibt. Es gibt keine belastbare Quelle für irgendeinen Wilhelm Tell, genauso wenig für einen Gessler. Und diese ganze Idee da mit dem Apfelschuss, das ist wiederum sowieso ein Sagenmotiv, das man auch anderswo in Europa immer wieder mal hört. Ursprünglich kommt es wahrscheinlich eher aus Skandinavien. Aber das ist letztendlich auch egal. Im 19. Jahrhundert kommt Schweizer Dichtern, Künstlern, Politikern diese mythische Erzählung halt einfach viel zu gelegen. Sie brauchten es ja auch, weil die Schweiz, die war damals im Wandel. Neben der konfessionellen Spaltung, die ja die deutschsprachigen Kantone schon in der Reformation von ihrer angeblichen einstigen Einigkeit abgebracht hat, stellt sich da im 19. Jahrhundert ja die riesige Herausforderung, wie die französischsprachige Schweiz integriert werden könnte. Und diese alte, aber irgendwie vage Idee der Befreiung, damit können sich irgendwie alle identifizieren. Und sie wird von den Künstlern, Politikern und so weiter dann eben zum Inbegriff der Schweiz auch hochgelobt im 19. Jahrhundert. Die Geschichte zeigt den Schweizerinnen und Schweizern, was es heißt, Schweizerin oder Schweizer zu sein. Und wie nachhaltig dieser Einfluss war, kurzer Zeitsprung, das sehen wir dann auch noch in der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Da fährt der Schweizer General Henri Guisson einfach mal mit seiner gesamten Offiziersriege raus auf den Vierwaldstätter See, um diese dort unterhalb der Rütliwiese auf die Verteidigung des Landes gegen Nazi-Deutschland einzustimmen. Ein epischer Akt und der Mythos erfüllt seine Funktion offenbar immer noch. Und wer weiß, vielleicht hätte ohne diesen Mythos die Schweiz sogar niemals funktioniert. Es ist dann erst nach dem Zweiten Weltkrieg, dass diese traditionelle Erzählung der Schweizer Selbstbefreiung langsam aber doch an Einfluss verliert. Vielleicht auch in Anbetracht der desaströsen Quellenlage. Wer weiß. An ihre Stelle tritt dafür aber ein neuer Mythos. Oder man müsste vielleicht sagen, es baut alles ein wenig aufeinander auf. Weil der zweite und heute dominantere Schweizer Gründungsmythos ändert eigentlich gar nicht so wirklich viel am Kern von allem bisher Gehörten. Vielmehr lässt man einfach die historisch nicht so belegten Details um Wilhelm Tell und den Rütli-Schwur und so weiter weg und konzentriert sich auf die Essenz. Die Schweizer Befreiung aus eigener Kraft und aus eigenem Willen. Das hört man in der Schweiz bis heute nicht zuletzt gerne von PolitikerInnen der rechten SVP. Wir haben uns damals am Rütli und in Morgarten ganz alleine befreit. Wir haben in der Geschichte eigentlich alles alleine geschafft und wir sind damit auch anders als der Rest. Das lässt sich auch immer ganz wunderbar bespielen, wenn es wieder mal um die Beziehungen der Schweiz zur EU geht. Als Mythos hat das auch einen Namen. Es ist der Schweizer Sonderfall. Und der ist wirklich eine faszinierende Entwicklung. Denn einerseits geht diese Idee des Sonderfalls auf die besprochenen älteren Erzählungen her zurück. Gleichzeitig schafft er es aber, fast alle anderen von den Menschen der Schweiz so wahrgenommenen Besonderheiten des Landes gleich mit abzudecken. Da ist etwa diese Idee der Schweiz als Willensnation. Wir sind zusammen, weil wir das so wollen. Ob es damals im Rütli-Schwur war oder später in der Einbindung der französischen und italienischsprachigen Kantone, die Schweiz ist nicht verbunden durch Zwang oder durch Blut, sondern durch ihren Willen. Oder auch die Neutralität, die wurde in der Schweiz historisch gesehen ja eher von außen aufgezwungen, letztgültig im Wiener Kongress von 1815, Heute sieht man das aber als eine grundlegende Eigenart des Landes. Als logische Folge ihres Sonderstatus. Als Resultat der Selbstbefreiung und dieses ewigen Drangs nach Unabhängigkeit, der der Schweiz und sowieso allen Schweizern und SchweizerInnen innewohnt. Und genau das hat die Schweiz gebraucht. Weil heute mag es zwar für viele so wirken, als wäre die Schweiz eine etablierte und gesicherte Nation, aber zum Zeitpunkt ihrer Gründung, also als moderner Staat, 1848, da sah das noch ganz anders aus. Direkt vor der Bildung des heutigen Bundesstaats brach daher noch der Sonderbundkrieg zwischen den vor allem katholischen und evangelisch geprägten Kantonen aus und der stellte den gesamten Staatenverbund, diese gesamte Eidgenossenschaft, nochmal in Frage. Ja, und dann war danach ja immer noch diese Frage der nicht deutschsprachigen Kantone. All diesen Menschen jetzt im Anschluss eine gemeinsame nationale Identität anzubieten, war in der Blüte des Nationalismus die Herausforderung der Stunde und in der Schweiz hätte das wohl kaum funktioniert, hätte man nicht auf diese alten Mythen zurückgreifen können. Und vor allem sie in Form von Sonderfall und Willensnation neu verpackt. Sie vage und damit für alle akzeptabel gemacht. Gründungsmythen des Nationalismus wurde mit ermöglicht durch den Werbepartner dieser Serie, booklooker.de. Es ist einer der größten Büchermarktplätze im deutschsprachigen Raum. Man findet dort Millionen an Büchern, neue, wie gebrauchte und antiquarische, und dazu auch Hörbücher, Filme, Musik und Spiele von tausenden Händlern und Händlerinnen, private wie gewerbliche. Ich habe dort vor kurzem ein Buch gekauft aus den 90er Jahren, so einen alten Klassiker für die kommende Serie, wo ich jetzt aber noch nichts verraten möchte. Und der Ablauf war wirklich angenehm. Obwohl der Händler da in meinem Fall in England sitzt, kam dann gleich mal nach meiner Zahlung über PayPal noch am selben Tag die Bestätigung von Booklooker und dann einen Tag drauf auch schon eine Mail aus England. Sollte aber jemals irgendwas daneben gehen, sind alle Einkäufe bei Booklooker über das Käuferschutzprogramm auch nochmal abgesichert. Mit dem Link in der Beschreibung kommst du einerseits zu Booklooker und wenn du dich dann nur registrierst, kannst du dann 30 Tage lang, wenn du da was daheim rumliegen haben solltest, provisionsfrei Bücher und anderes auf der Plattform verkaufen. Alle Links findest du neben der Beschreibung aber auch immer auf meiner Website auf ralfkrabuschnik.com/Werbung. Vielen Dank an Booklooker und weiter mit den Gründungsmythen. Das ist ein Prozess, den wir in dieser Serie auch schon kennengelernt haben. Diesen Moment im 19. Jahrhundert, als sich romantische Ideale in Kunst und Kultur mit den Staatszielen und den Herausforderungen der Modernisierung und Zentralisierung vereint haben. Der Moment, in dem alte Geschichten und Mythen zur Grundlage von modernen und vollkommen neuen Staatswesen und Gesellschaften werden. Und damit ja auch die Nation erschaffen. All das habe ich in der Österreich-Folge anhand eines der großen Klassiker der Nationalismusforschung auch schon näher eingeordnet. Den Arbeiten von Ernest Gellner. Aber der Fall der Schweiz stellt uns da doch vor eine neue Herausforderung. Weil es ist zwar schön und gut, wenn diese Mythen im 19. Jahrhundert jetzt nationalistisch vereinnahmt werden, aber es gab sie halt schon vorher. Und im Fall der Schweiz war die Befreiungstradition sogar seit dem Spätmittelalter schon mythisch aufgeladen und so weitergegeben worden. Ist es dann überhaupt noch ein nationaler Mythos, wenn es schon in der Zeit vor dem Nationalismus existiert? Das ist tatsächlich einer der ganz, ganz alten Kämpfe innerhalb der Nationalismusforschung. Auf der einen Seite stehen da die Modernisten. Zu denen zählt Ernest Gellner. Und ich würde sagen, auch ich. Sie sehen die Nationswerdung eben zuallererst als eine Reaktion auf die Herausforderungen des 19. oder vielleicht frühestens des 18. Jahrhunderts. Auf der anderen Seite stehen die sogenannten Primordialisten. Das sind im Endeffekt die NationalistInnen selbst, die ihre Nation eben als schon immer dagewesen und damit vollkommen natürlich ansehen. Aber es gibt eben doch auch einen Zwischenweg. Und das ist der sogenannte Ethnosymbolismus von Anthony Smith. Er sagt, dass es ethnische Gruppen als Vorstufe von Nationen durchaus auch früher schon gab. Das war in Form von kleineren Gruppen, die sich aber auch in vornationaler Zeit schon religiös, sprachlich oder irgendwie anders zusammengehörig gefühlt haben. Sie hatten damit auch schon ihre Symbole, ihre Rituale und ihre Mythen. Weil nur so lässt sich für Smith die Passion des Nationalismus erklären. Diese an und für sich ja wirklich unglaubliche Tatsache, dass Menschen historisch gesehen absurd schnell bereit waren, für ihre Nation zu sterben. Wo ihre Eltern oft noch nicht mal wussten, welcher Nation sie überhaupt angehören sollten. Und tatsächlich scheint mir das in der Schweiz hier passiert zu sein. Die alten Mythen sollen der modernen Schweiz eine Erklärung für ihre Existenz anbieten und ihre Geschichte einordnen. Weil abseits dieser Mythen hatten die frühen Kantone halt einfach verdammt wenig gemeinsam. Der Unterschied ist aber der, dass bis in die napoleonische Zeit diese Mythen eben keinen nationalen Zweck erfüllten. Es gab keine Notwendigkeit für irgendeinen zentralisierten, modernen, effizienten Schweizer Staat und damit auch keine Notwendigkeit, eine neue, engere Form der Loyalität der BürgerInnen durch eine Nationszugehörigkeit zu erschaffen. Das ändert sich erst im 19. Jahrhundert. Und so greifen die nationalistischen Akteure der Zeit ganz im Sinne von Smiths Ethnosymbolismus eben auf diese altbekannten Mythen und Symbole zurück. Dichter, Historienmaler, Mitglieder der Intelligenzia allgemein, Politiker, sie alle beschwören in ihren Reden und ihren Werken diese Befreiungstradition und den Nationalhelden Wilhelm Tell. Sie befeuern den Rütli-Spur und diese Vorstellung einer frei zusammengetretenen Schweizer Willensnation. Sie wählen dabei ganz gezielt Versatzstücke aus der vorhandenen Mythologie aus, eben genau diese Versatzstücke, die ihren Zielen im Hier und Jetzt dienlich waren. Das war die Geschichtspolitik der Zeit, weil eine ethnische Nation konnte die multikulturelle Schweiz nicht sein. Aber eine Nation, das musste sie doch werden. Und damit ist die Schweiz, wie auch schon Österreich, wieder eine Ausnahme. Sie ist vielleicht tatsächlich ein Sonderfall, weil die Norm der Nationsbildung, die ist in den meisten Orten doch eine deutlich geradlinigere, aber auch eine deutlich blutigere als hier. Da ist meist keine Rede von irgendeinem freien Willen und das werden wir im Lauf dieser Serie noch zur Genüge sehen, sogar schon nächste Woche, wenn wir uns mit der schier unausweichlichen Schicksalsgemeinschaft namens Polen beschäftigen. Wenn du da jetzt nicht drauf warten möchtest, noch einmal der Hinweis, die gesamte Serie kannst du jetzt schon exklusiv im Club hören und damit auch die kommenden 3 Folgen. Einen Link findest du in der Folgenbeschreibung oder auf ralfgrabuschnik.com/club. Der Dialog mit euren Fragen und Gedanken kommt dann am Ende der Serie in Form eines Livestreams auf YouTube. Dort will ich mit euch diskutieren, die Reihe reflektieren und eben auch all eure Kommentare teilen und Fragen beantworten. Wenn du live dabei sein willst, dann merke dir schon mal Dienstag, den 1. April um 20 Uhr vor. Das ist genau eine Woche, nachdem die letzte Folge dieser Serie hier im Podcast erscheint. Für alle anderen aber keine Sorge, eine Woche darauf erscheint der Livestream dann auch leicht gekürzt nochmal hier im Podcast. Ja, und dafür möchte ich dich jetzt schon mal um deine Fragen und Kommentare bitten. Zur Serie selbst, aber vor allem zu meinen Argumenten von heute mit Blick auf die Schweiz. Schreib mir da gerne eine E-Mail an die hallo@ralfgrabuschnik.com. Ja, und bei Teilnahme bist du wie immer mit der Namensnennung deines Vornamens im Dialog einverstanden. Und damit danke fürs bis zum Schluss dabei sein. Wir hören uns hoffentlich schon nächste Woche wieder im 3. Teil von Gründungsmythen des Nationalismus. Und damit in unserem nächsten Déjà-vu. Ja.